Heute ist der letzte große Tag. Wie wir wissen, dieser siebte Jahressabbat ist ein Fest für sich. Er wurde von den Juden zu dem Laubhüttenfest gerechnet. Traditionsgemäß ist es immer die Rede vom Laubhüttenfest, aber dieser Tag ist ein Fest für sich, der letzte große Tag. Sieben ist die Zahl der Vollständigkeit bei Gott. Und mit dem heutigen Tag und seiner Bedeutung ist der Plan Gottes für uns Menschen vollständig. Ich möchte Ihnen zu Beginn der Predigt einiges über meinen Pflegesohn Joe erzählen. Einige von Ihnen wissen, dass meine Frau und ich in unserer Zeit in den Philippinen ehrenamtliche Pflegeeltern waren. Und es gibt eine Geschichte, die dahinter steckt. Wir kamen aus dem Westen in ein Land, das ein Drittweltland ist, wo es keine Sozialversorgung gibt, wie in unseren westlichen Ländern. Und wir haben dort Dinge gesehen, kranke Menschen, teilweise Krüppel, ohne Glieder ihres Leibes, ohne Hände, ohne Arme, die nicht versorgt worden wären. Und wir haben auch nach 2 oder 3 Jahren angefangen, weil wir etwas tun wollten, wenigstens etwas. Wir haben angefangen, die Waisenheime zu besuchen. Und wir haben gesehen, wie Säuglinge oder Kinder, die Säuglinge hätten sein sollen, massenweise in einer Art Massenbehandlung gepflegt wurden, teilweise in Betten, in denen es keine Matratzen gab, sondern unten nur ein Netz. Und die Kinder waren drin, nackt, was bei den klimatischen Verhältnissen möglich ist, und haben gelebt, einfach in diesem Bett auf dem Netz. Es gab nicht die Notwendigkeit, dauernd sauber zu machen, weil es so viele waren. Und es gibt in den Philippinen sehr viele Kinder, die Waisen sind. Es gibt auch sehr viele Ausländer, die bereit sind zu adoptieren. Aber es gibt wenige Menschen, die bereit sind, die Zeit der Überbrückung, nachdem ein Kind vermittelt worden ist, denn es muss ein Papierkrieg geführt werden. Es gibt wenige Menschen, die bereit sind, die Zeit der Überbrückung mitzumachen als Pflegeeltern, um ein solches Kind auf das zukünftige Leben mit seinen eigentlichen Adoptiveltern vorzubereiten. Und wir sagten, wir werden das tun. Eine Sozialarbeiterin kam zu uns ins Haus. Sie hat uns interviewt, auch unsere Kinder, denn die Denkweise der Kinder ist wichtig. Ich nehme an, wir wurden für wenigstens halbwegs normal befunden, denn man hat uns als Pflegeeltern angenommen. Das macht man besonders gerne bei Ausländern aus dem Westen, weil keine Unkosten für die philippinische Regierung anfallen. Die Ausländer aus dem Westen machen das ehrenamtlich. Und so haben wir Anfang April 1991 unseren ersten Sohn bekommen. Nach dem Gesetz hieß er Nino. In Philippinisch abgeleitet von dem Spanischen, das heißt einfach Junge. Man wusste nicht, wie er hieß. Er wurde wahrscheinlich an dem Tag seiner Geburt in einer Plastiktüte auf einem Müllhaufen an einem öffentlichen Markt in der Großstadt Manila gefunden. Die Nabelschnur war noch dran. Und das Kind war blutüberströmt. Einer hatte ihn dort gefunden und dann dem Sozialamt übergeben. Bevor er zu uns kam, war Nino 3 Monate im Krankenhaus. Er hatte eine schwere Blutvergiftung und hatte sehr schwer damit zu kämpfen. Und nach 3 Monaten war die Behandlung endlich erfolgreich. Das war die Voraussetzung, dass er dann in eine Familie gegeben werden konnte. Er kam zu uns 3 Monate alt, 3500 Gramm schwer, und als erstes stellte sich die Impetigo ein, eine Art Hautekzem, das ausgelöst wird durch Schmutz. Das vermittelt Ihnen Einblick in die sanitären Umstände in den dortigen Krankenhäusern. Und wir dachten, wir müssen diesem Jungen einen Namen geben, der ihm Hoffnung gibt. Und bei meinen Reisen in den Philippinen Überall, wo ich hinkam, haben die Menschen mich mit Joe angeredet. Ein Überbleibsel des Zweiten Weltkrieges, so wurden die amerikanischen Soldaten genannt. Und ich sagte, die nennen mich Joe, ich werde ihn Joe nennen. Und so haben wir ihn für uns umbenannt. Die ersten zwei Monate bis etwa Juni waren sehr schwierig aufgrund dieses Ekzems. Joe war unterernährt, aber allmählich ist es meiner Frau gelungen, ihn hochzupäppeln. Er fing an zu lächeln und ich habe, ich muss sagen, in meinem Leben kein Kind erlebt, das mehr gelächelt hat nach dieser ersten schweren Zeit als unser Pflegesohn Joe. Er war immer mit uns unterwegs, wo immer wir hin mussten. Wenn wir einkaufen gingen, fuhr er mit. Wenn wir Gemeindebesuche gemacht haben, war er dabei. Beim Laubhüttenfest, als wir die verschiedenen Festorte besuchten, und das musste man mit dem Flugzeug machen, flog er mit, umsonst, weil er keine zwei Jahre alt war. Das Jahr war um, Joe blieb insgesamt 366 Tage bei uns, auf den Tag genau. Wir wussten etwa Mitte Februar, wer seine neuen Eltern sein würden, ein Ehepaar aus Norwegen, das kinderlos war. Die Frau hatte 7 Fehlgeburten gehabt und sie haben es dann aufgegeben und entschieden, ein Kind zu adoptieren. Für meine Frau und mich war dieser Tag, der immer näher rückte, ein Tag des Traurigseins, weil man so einen Menschen lieb gewinnt. Aber wir haben Freude empfunden für das andere Ehepaar. Dann kamen sie an. Es ist dann so, dass die Pflegeeltern 2 oder 3 Tage mit den neuen Eltern verbringen, mit dem Kind, damit das Kind beide sieht, Pflegeeltern, neue Eltern. Die ersten beiden Abende bleibt das Kind dann immer noch bei den Pflegeeltern und am dritten Tag erfolgt die Übergabe. An einem der beiden Tage, an denen Joe noch bei uns blieb, waren wir mit den neuen Eltern in einem größeren Kaufhaus, und die gibt es in Manila, und wir saßen in einem netten Lokal und aßen etwas zusammen. Ich muss meine Geschichte an dieser Stelle unterbrechen und Sie bitten, Offenbarung 21 aufzuschlagen. Offenbarung 21, in meiner deutschen Bibel lautet die Überschrift das neue Jerusalem. Dies ist die Zeit nach dem Gericht vor dem großen weißen Thron, also nach der Zeit, die der heutige Tag darstellt. Es handelt von einer Zeit, wenn, soweit die Bibel es offenbart, der Plan Gottes für uns Menschen abgeschlossen ist, einer Zeit, zu der alle Menschen, die jemals gelebt haben werden, eine volle Gelegenheit gehabt haben werden, Gott kennenzulernen und sich für das Heil zu entscheiden. Gott kommt auf die Erde gefahren, und wir lesen in Vers 4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. In einem Sinne wird das bereits stattgefunden haben, wenn Kapitel 21 Wirklichkeit wird. Denn wenn Gott Vater auf die Erde gefahren kommt, ist das Gericht vor dem großen weißen Thron abgeschlossen. Die Entscheidung in dem Leben eines jeden Menschen wird getroffen worden sein, und bis dahin, bis Gott auf Erden erscheint, werden alle Tränen abgewischt oder weggewischt worden sein. Zurück zu Joe. Wir saßen in diesem Lokal und die Norweger, die uns gegenüber saßen, ein sehr nettes Paar, waren beide, wie wir im Englischen sagen, strohblond, mit entsprechender Haut, sehr blass. Und während dieses kurzen Beisammenseins in dem Lokal kippte Joe sein Getränk auf sich aus. Und meine Frau war schnell zur Hand und zog ihm sein Hemd aus. Sein Hemd war total durchnässt. Nun konnten seine neuen Eltern sehen, dass Joe nicht nur an seinem Gesicht, an seinem Hals, an seinem Nacken, an seinen Armen und Händen braun war, er war überall braun. Auch an der Brust, am Rücken. Und sie stellten uns die Frage, wart ihr neulich am Strand? Ja, so unwissend waren sie. Und wir sagten, nein, so sieht er überall aus. Wir können ihm auch die Windeln ausziehen. Und ihr könnt sehen, dass er auch dort unten braun ist. Joe ist jetzt in Norwegen. Wir haben immer noch Kontakt mit den Eltern. Sie schicken uns einmal im Jahr einen Bericht über seine Entwicklung, ein Foto. Und es ist für uns wunderbar, das zu sehen. Haben Sie oder kennen Sie einen Menschen, der adoptiert worden ist? Einen Erwachsenen, meine ich, nicht ein Kind. Ein Erwachsener, der adoptiert worden ist. Ich kenne einige. Meine Arbeit als Prediger bringt das mit sich. Es kommt oft, nicht immer, aber oft in dem Leben eines Menschen vor, der adoptiert worden ist, trotz der liebevollen Behandlung durch seine Adoptiveltern und trotz der Liebe, die er zu diesen Eltern empfindet, dass die Frage in seinem Denken offen bleibt, wer waren meine Eltern? Wer bin ich denn überhaupt? Joe kommt nächstes Jahr in die Schule und jedes Mal, wenn er sich umzieht, wenn die Sportstunde da ist oder wenn er im Verein Sport mitmacht, jedes Mal, wenn er sich umzieht, wird er merken und die anderen werden merken, er ist anders als wir. Er ist überall braun. Wann kommt für diesen Jungen der Zeitpunkt, zu dem alle Tränen weggewischt werden? Mehr noch, seine Mutter. Man hat spekuliert, niemand weiß, wer seine Mutter ist. Deshalb hat man ihn Nino genannt, Junge. Was ging in den Gedanken der Frau, ich nehme an, einer jungen Frau vor sich, vielleicht unverheiratet, vielleicht wurde sie vergewaltigt oder missbraucht, wer kann es wissen. Was ging in dem Sinn der Mutter vor sich, die ein lebendes Kind zur Welt brachte, es in eine Tüte steckte und an einem öffentlichen Markt verließ. Fragt sie sich, was ist aus diesem Kind geworden? Wann kommt für diese Mutter der Zeitpunkt, zu dem alle Tränen weggewischt werden? Apostelgeschichte, Kapitel 3. Der Titel meiner Predigt lautet Unerledigtes. Apostelgeschichte 3, wir lesen Vers 18 bis 21. Vers 18, Gott hat aber so erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus, der Messias, leiden sollte. Und nun die Aufforderung an die Zuhörer, so tut nun Buße, so kehrt um und bekehret euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf dass da komme die Zeit der Erquickung von dem Angesicht des Herrn, und er sende den, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Ihn muss der Himmel aufnehmen, bis auf die Zeit, da alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. In diesem Abschnitt werden zwei Dinge, die miteinander zu tun haben, angesprochen. Und die Mehrheit der Kommentatoren, wenn sie diesen Abschnitt in einem Nachschlagewerk untersuchen, teilen diese Ansicht. Herr Armstrong hat das sehr betont gelehrt. Es geht zum einen um unsere eigenen Sünden und um die Erlangung der Sündenvergebung vor Gott. Und wie wir wissen, ist das möglich durch das Sühneopfer Jesu Christi. Wir nehmen dieses Opfer in Anspruch und unsere Sünden werden getilgt. In Verbindung damit, Vers 20 und Vers 21, ist die Rede von einer Zeit der Erquickung. Einer Zeit, zu der alles wiedergebracht wird. Und diese Zeit kommt, wenn Jesus Christus auf Erden erscheint, das Reich Gottes aufrichtet, wie wir es in den Predigten dieser Tage gehört haben, und anfängt, die Menschen dem Heil und einer Beziehung zum himmlischen Vater zuzuführen. Der Wiederbringung aller Dinge gehen unsere Reue und Gottes Sündenvergebung voraus. Gott wird einen Zustand wiederherstellen oder wiederbringen, wie er einst gewesen ist, ohne Sünde. Man kann auf den Garten Eden zurückgehen, wenn man will. Ich meine, man kann noch weiter zurückgehen, auf die Zeit, als Luzifer oder der Lichtbringer noch der Lichtbringer war. Eine Welt ohne Sünde, das ist die Zeit, auf die wir zusteuern und die durch diesen Tag versinnbildlicht wird. Wissen Sie, Gott geht es um Beziehungen. Alles, was Gott von uns erwartet, lässt sich durch zwei einfache Beziehungen ausdrücken oder beschreiben. Die Liebe zu ihm, zu unserem himmlischen Vater und die Liebe zum Nächsten. Und die Zeit der Wiederbringung aller Dinge dient diesen beiden Beziehungen. Sehen wir uns etwas Interessantes an in Lukas Kapitel 15 bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Lukas Kapitel 15, wir lesen den Abschnitt in Vers 11 bis 21. Das ist nicht das Ende vom Gleichnis, aber das dient unserem Zweck heute. Lukas Kapitel 15, Vers 11, ein sehr bekanntes Gleichnis, eine sehr bekannte Erzählung unseres Heilandes. Und er sprach in Vers 11, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere unter ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Gib mir mein Teil des Erbes. Und er teilte ihnen das Gut, den beiden, seinem älteren und auch seinem jüngeren Sohn. Und nicht lange danach, Vers 13, sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog ferne über Land. Und daselbst brachte er sein Gut um mit Prassen. Und wir kennen die Geschichte, er hat alles verzehrt, er hatte kein Geld mehr, er wurde hungrig und er fing an, als Tagelöhner zu arbeiten bei einem Landwirt und wollte das, was die Schweine dort übrig ließen, selbst essen, so hungrig war er. Er kam dann zu sich, Vers 17, da schlug er in sich und sprach, wie viel Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben und ich verderbe im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, merken wir uns den Wortlaut, Vater, ich habe gegen den Himmel und vor dir gesündigt. Das zweifache Resultat der Sünde. Jede Sünde ist eine Sünde gegen den Himmel, gegen unseren himmlischen Vater. Und freilich ist jede Sünde, die mit den letzten sechs Geboten und den darin enthaltenen Prinzipien zu tun hat, eine Sünde wider unseren Nächsten. Dieser jüngere Sohn erkannte, dass er durch seine Lebensweise die vielen Sünden, die er begangen hatte, gegen seinen himmlischen Vater und auch gegen seinen eigenen menschlichen Vater gesündigt hatte. Die Sünde des verlorenen Sohnes oder seine Sünden hatten einen Einfluss auf seine Beziehung zu Gott Vater und zu seinem eigenen Vater. Und das ist die Lektion, die Gott uns beibringen will. Die Sünde macht Beziehungen kaputt. Sie zerstört Beziehungen. Sie zerstört die Beziehung zu unserem Vater im Himmel und sie zerstört zwischenmenschliche Beziehungen. In Jesaja 59, Vers 1 und 2, lesen wir, dass unsere Sünden uns von Gott trennen. Jesaja 59, Vers 1 und 2, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Also die Sünde trennt uns von Gott. Wir können die Sünde etwas anders definieren in diesem Sinne. Sünde ist asoziales Verhalten gegenüber unserem Vater gegenüber unserem Nächsten. Die Gesinnung, bei der die Sünde die Gewohnheit im Leben ist, zeugt von einer Unfähigkeit zu einer Beziehung zu Gott und zum Nächsten. Wann fängt bei uns in unserem Leben die Wiederbringung aller Dinge an? Wann fängt dieser Prozess an? Es fängt schon in diesem Leben an. Ich meine, man kann sagen, der Anfang dieses Vorgangs gipfelt in der Annahme des Sühneopfers Jesu Christi. Wir bitten Gott um Vergebung für die Sünden, die wir begangen haben. Es ist ja seiner Gnade zu verdanken, dass wir unsere Sünden erkennen können. Er öffnet unseren Sinn. Er macht uns empfänglich für seine Worte. Und mit der Hilfe seines Heiligen Geistes, der vor der Bekehrung bereits bei uns ist, sind wir in der Lage, unser bisheriges asoziales Verhalten gegenüber unserem himmlischen Vater und gegenüber unserem Nächsten zu erkennen. Er schenkt uns Reue und wir nehmen das Sühneopfer Jesu Christi in Anspruch. Und Gott wäscht uns rein. Durch die Taufe werden wir reingewaschen. Und wir treten in eine neue geistliche Beziehung zu unserem himmlischen Vater. In dem Augenblick gipfelt in unserem Leben der Anfang dieses Vorgangs des Wiederbringens aller Dinge. Wir denken daran am heutigen Tag, dem letzten großen Tag. Wir schlagen ganz kurz Offenbarung Kapitel 20 auf. Offenbarung Kapitel 20 und Vers 12. Dies ist das Ereignis oder der Zeitabschnitt, der durch diesen Tag versinnbildlicht wird. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor dem Thron. Und wie Herr Waterhouse immer gesagt hat, wenn Sie einen Toten sehen, der steht, kann man annehmen, er ist nicht mehr tot. Er lebt. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wird aufgetan oder wird aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Das Buch des Lebens wird aufgetan in dieser Zeit des Gerichts vor dem großen weißen Thron, damit neue Namen eingetragen werden können. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was geschrieben steht in den Büchern. Wir sind überzeugt, es handelt sich um die Bücher der Bibel, um die Anweisung Gottes. Sie werden nach dem gerichtet, was in diesen Büchern steht, und im Vergleich dazu nach ihren Werken. Und in dieser Zeit wird jedem Menschen, der dann wieder leben wird, die Gelegenheit gegeben, Gott kennenzulernen, wirklich zu wissen, wer Gott ist, zu erfahren, was der Heilsplan Gottes auf sich hat und wie man das Heil erlangen kann, wie Gott unter uns Menschen wirkt. Ich gehe davon aus, dass mein Pflegesohn Joe dabei sein wird. Seine Mutter wird dabei sein, seine leibliche Mutter. Das heißt, die Großen und die Kleinen, die Reichen dieser Welt, die Armen, die aus den Industrieländern, die aus den Habenichtsländern, der Mörder und sein Opfer, der Henker und der Hingerichtete, der Vergewaltiger und die Vergewaltigte, die Heere, die sich bekriegt haben, die werden alle dabei sein. Sie werden alle wieder lebendig gemacht. Hinter sich gibt es viele kaputte Beziehungen. Beziehungen, die durch die Sünde kaputt gemacht wurden. Asoziales Verhalten, vordergründig gegenüber dem himmlischen Vater und gleich danach, aber praktisch gleichrangig, wie Jesus Christus es beschreibt, kaputte Beziehungen zu ihrem Nächsten. Beziehungen, die in dieser Zeit des Gerichts vor dem großen weißen Thron wiedergebracht werden müssen. Gott will einen Zustand wiederherstellen, wie einst war. Ganz am Anfang, ob jetzt von dem Garten Eden die Rede ist oder der Zeit, wie ich meine, viel früher, als noch keine Sünde begangen worden war. Geschwister, ich frage uns, wenn alle diese Menschen auferstehen, und das hat Herr Schmitz in der Kurzpredigt angedeutet, wer zeigt ihnen den Weg? Wer hat die Welt gekannt, in der sie gelebt haben? Werden das die Menschen verstehen, die die tausendjährige Herrschaft Jesu Christi erleben? Wir sind ihnen vorausgegangen. Und dann werden diese Menschen drangehen, die anderen kaputten Beziehungen wiederherzustellen. Denn es ist anzunehmen, dass diese Menschen aus ihren Gräbern, aus dem Tod, mit derselben Gesinnung wieder hervorkommen, mit der sie in den Tod gegangen sind. Und der Hingerichtete erinnert sich in dem letzten Augenblick seines Lebens an das, was ihm in dem letzten Augenblick seines Lebens passiert ist. Der im Krieg gefallen ist, erinnert sich an das, was er zuletzt machte. Der ermordet wurde. Diese Beziehungen wurden durch asoziales Verhalten kaputt gemacht. Ich frage uns, sind wir dann ganz unbeteiligt? Ist für uns das Wiederbringen aller Dinge mit der ersten Auferstehung für uns persönlich in unserem Leben abgeschlossen? Was sagt die Bibel dazu? 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11 und 12. Es heißt in Vers 11, und dies war die Ermahnung von Herrn Schmitz: Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilgrime, enthaltet euch von den fleischlichen Lüsten, welche wieder die Seele schreiten, und führet einen guten Wandel unter den Heiden, auf dass die, so von euch Böses reden als von Übeltätern, eure guten Werke sehen und Gott preisen. Und der letzte Gedanke ist der wichtigste in diesem Zusammenhang: Wenn er alles ans Licht bringt, wenn Gott alles ans Licht bringt, wenn Gott den Menschen, die wir in diesem Leben kennenlernen und die er noch nicht gerufen hat, den Sinn öffnet, und davon handelt der heutige Tag in seiner symbolischen Bedeutung, werden sie ihn preisen. Sie werden unseren Wandel verstehen, warum wir heute so gelebt haben. Wir können ihnen helfen. Wir können ihnen den Weg weisen. Ich möchte aber auch zwei andere Stellen lesen, die uns zeigen, es ist gut möglich, dass wir nicht ganz unbeteiligt sind bei dem Gericht vor dem großen weißen Thron, was das Wiederbringen aller Dinge anbelangt. In Kapitel 4 dieses Briefes, 1. Petrus, lesen wir in Vers 3 und 4, denn wir wissen, wir sind nicht immer bekehrt gewesen. Das heißt in Vers 3, nach der Ermahnung in den beiden ersten Versen, nicht mehr in der Sünde zu leben, stellt Petrus fest, denn es ist genug, in Vers 3, dass ihr die vergangene Zeit des Lebens zugebracht habt nach heidnischem Willen, da ihr gewandelt seid in Üppigkeit, Lüsten, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Das befremdet sie, die ehemaligen Freunde, dass ihr nicht mehr mit ihnen laufet in dasselbe wüste, unordentliche Wesen und sie lästern. Aber sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit ist, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich kann mich an eine interessante Aussage erinnern vor einigen Jahren, als ein Besucher, es war kein Mitglied unserer Gemeinde, es war ein Besucher, der Ehepartner eines Mitglieds, einen Tanzabend unserer Gemeinde beim Laubhüttenfest erlebte. Und es war der erste Tanzabend, den diese Person beim Laubhüttenfest erlebt hatte, und er war begeistert. Er sagte, er hätte so etwas nie erlebt, ein Schützenfest oder eine Veranstaltung dieser Art, wo die Menschen so lange beisammen waren und wo man in Maßen Alkohol genossen hatte und es kam dann zum Schluss nicht zu Schlägereien und Prügeleien. Und er war sehr beeindruckt. Er wurde nicht zum Mitglied, aber er ist in den Jahren danach sehr gerne zum Tanzabend gekommen. In der Vergangenheit mag das in dem einen oder anderen Fall in unserem Leben anders gewesen sein. Alle diese Dinge, die Petrus in Vers 3 erwähnt, stellen freilich die Sünde dar. Sie sind alles Kaputtmacher, was Beziehungen angeht. Und wenn wir uns Gedanken über unser Leben vor der Berufung machen, können wir die eine oder andere Leiche finden, womöglich. Menschen, die wir enttäuscht haben. Menschen, gegen die wir gesündigt haben. Beziehungen, die kaputt gemacht wurden und es immer noch sind. Es wird Menschen geben wie diese hier, die nicht verstehen können, dass wir diesen Wandel aufgeben. Und wenn sie beim Gericht wieder leben, können wir ihnen erklären, was Gott in unserem Leben gewirkt hat. Und wenn sie verstehen, wozu Gott fähig ist, wie Gott einen menschlichen Sinn öffnen und umkrempeln kann, wird das sie anspornen. Und es wird in dem Leben des einen oder anderen Mitglieds Menschen geben, bei denen eine Beziehung aus der Vergangenheit wiedergebracht werden muss. Die Bibel bestätigt diese Aussage. Denken wir an den Saulus. Was war Saulus vor seiner Bekehrung? Er war ein suchender Mensch, wie ich neulich gesagt habe. Aber das war nicht der Grund, weshalb Gott ihn rief. Er war auf der Suche nach Anhängern dieser neuen Lehre, damit er sie peinigen konnte. Apostelgeschichte, Kapitel 26 und Vers 9. Vor Festus und Agrippe musste sich Paulus verteidigen. Und dies ist ein Auszug aus einer seiner Verteidigungsreden. In Vers 9 lesen wir: Zwar meinte ich auch bei mir selbst, ich müsste viel zuwidertun dem Namen Jesu von Nazareth, wie ich denn auch zu Jerusalem getan habe, wo ich viele Heilige ins Gefängnis brachte, wozu ich Vollmacht hatte von den hohen Priestern, empfangen hatte. Und wenn sie getötet wurden, half ich das Urteil sprechen. Nach einer anderen Lesart gab ich meine Stimme ab. Womöglich eine Anspielung auf die Zugehörigkeit des Saulus zum jüdischen Hohen Rat, der mit einer Zweidrittelmehrheit solche Todesurteile fällte. Und in allen Synagogen peinigte ich sie oft und zwang sie zu lästern und war überaus unsinnig auf sie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte. Wie zwingt man einen Menschen zu lästern? Was tut man, damit er dem Namen Jesus Christus flucht? Was für Druck übt man aus? Ich schlage dir vor, dass du Jesu Namen jetzt fluchst. Tu das bitte. Sie wissen, worum es geht. Stellen wir uns die Begegnung zwischen Paulus und Stephanus vor. Dies geschieht freilich vor dem Gericht, vor dem Weißen Thron. In der Apostelgeschichte heißt es, Saulus aber hatte Wohlgefallen an seinem Tod. Nach dieser Beschreibung half er das Urteil sprechen. Wie wird Paulus seine Beziehung zu diesen Menschen, von denen er einige erst bei der Auferstehung wiedersehen wird, wiederbringen? Etwa mit dem Kommentar, naja, ich wusste es eben nicht und das musst du eben akzeptieren. Ich spekuliere etwas, ein wenig, das gebe ich zu, aber ich glaube nicht, dass es so vor sich gehen wird. Denn das Spiegelbild unserer zwischenmenschlichen Beziehungen ist unsere Beziehung zum himmlischen Vater. Unsere Beziehung zum Vater ist ein Spiegelbild der Beziehung zum Menschen. Und wie wird die Beziehung zu Gott wiedergebracht, wenn wir unsere Sünden erkennen? Wir bitten ihn um Vergebung. Wir nehmen Christi Opfer in Anspruch. Gott hat verordnet, dass derselbe Prozess unter uns Menschen stattfinden muss. Also gibt es in unserem Leben womöglich vor der Bekehrung Unerledigtes, das bereinigt werden muss, wenn Menschen beim Gericht auferweckt werden. Und wie wird es sein bei den Beziehungen, die wir womöglich nach der Bekehrung durch die Sünde kaputt gemacht haben? Denn die gibt es auch. Keiner von uns ist vollkommen. Es gibt eine interessante Begegnung, die ansteht. 2. Samuel, Kapitel 11. Solche Beispiele lassen, wie ich meine, diese Zeit wirklich werden. 2. Samuel, Kapitel 11. Vers 1 heißt es, und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegten, oder pflegen, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Nun, wir kennen die Geschichte. Vers 2. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen, und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David widerstand dem Gedanken nicht, der ihm in den Sinn gekommen war. Die Frau war Bathseba. Er ließ sie holen. Er beging Ehebruch mit ihr. Und wir kennen die restliche Geschichte. Dann ließ er ihren Mann bestellen, den Uriah. Und es ist ihm nicht gelungen, Uriah auf die eine oder andere Weise zu bewegen, mit seiner Frau zu schlafen, um diese Schuld irgendwie wieder zuzudecken. Und dann heißt es in Vers 15, er schrieb aber in dem Brief an Joab, stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Und diese Tat ist die Tat, die Gott, die Schreiber des Alten Testaments, immer wieder erwähnen ließ. Wo Davids Leben kurz beschrieben wird, es heißt dann immer wieder, David war gerecht, bis auf die Tat mit Uriah. Vorsätzlicher Mord. Ich glaube, da sind wir uns einig, Davids Beziehung zu Uriah wurde durch Uriahs Tod für das Leben damals restlos kaputt gemacht. Es kann nicht wiedergebracht werden, oder konnte nicht in dem Leben. Stellen wir uns vor, was wird David tun, wenn er Uriah wieder sieht? Uriah ist unwissend. Er hat ja keine Ahnung von alledem, was wir hier lesen können, aber es steht in dem Wort Gottes. Ich könnte mir vorstellen, er wird es lesen können. Was sind die Gefühle in einem Menschen, der so etwas erlebt hat? Was sind die Gefühle eines Menschen, der betrogen worden ist? Was wird David tun, wenn er Uriah wieder sieht? König über ganz Israel, bereits 1000 Jahre Geistwesen gewesen. Gibt es für David nichts zum Wiederbringen? Ich glaube nicht. Es gibt in dem Leben Davids Unerledigtes. Und diese Beziehung muss wiedergebracht werden. Geschwister, die Lektion für uns ist die, wenn unsere Beziehung zu unserem Schöpfer wiedergebracht werden kann, dann können alle kaputten zwischenmenschlichen Beziehungen auch wiedergebracht werden. Es braucht Zeit, aber wir wollen in aller Ewigkeit miteinander leben. Nun, ich möchte etwas spekulieren in dem letzten Teil der Predigt, weil ich offen zugebe, die Bibel beinhaltet das nicht, was ich jetzt beschreiben möchte. Aber für mich scheint es logisch zu sein. Wenn alle diese Menschen wieder leben in dem Gericht vor dem großen weißen Thron, ist es nicht logisch anzunehmen, dass die Menschen aus diesem Leben, die Gott jetzt gerufen hat, gegenüber den Menschen im Gericht mit gutem Beispiel vorangehen? Sie kommen hoch, Herr Schmitz meint, gekleidet, höchstwahrscheinlich mit denselben Gedanken, mit denen sie in das Grab gegangen waren. Wir werden einige von diesen Menschen kennen, die wir kennengelernt haben. Unter ihnen werden Menschen sein, die wir enttäuscht haben, gegen die wir gesündigt haben. Vielleicht Eltern, die wir enttäuscht haben, die wir nicht in der richtigen Weise respektiert haben. Kinder, bei denen wir es nicht ganz richtig gemacht haben. Verwandte, Nachbarn, wer sie auch immer sein mögen. Werden wir nicht diejenigen sein, die mit gutem Beispiel vorangehen, und wo Beziehungen wiederzubringen sind, den Olivenzweig entgegenhalten und erklären, dass Gott uns ein neues Leben, eine neue Sichtweise geschenkt hat, das ist für mich sehr gut möglich. Denn ich wage zu behaupten, in dem Leben eines jeden Menschen, der in diesem Raum sitzt, gibt es Unerledigtes für die Zeit des Gerichts. Wir haben in den vergangenen Tagen gehört, dass das Laubhüttenfest ein Vorgeschmack der Welt von morgen sein soll, und das soll es auch sein. Dieses Leben ist unsere Grundausbildung. Gott bereitet uns auf eine Führungsrolle in der Welt von morgen vor. Und heute lernen wir, erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen zu praktizieren. Wir lernen, wie Gott zu leben, soziales Verhalten an den Tag zu legen. Als es noch keine Menschen gab und es nur Gott und das Wort gab, wie hätte man ihr Verhalten beschrieben? Wie beschreiben sie Gottes Benehmen oder seine Art des Existierens? Und dann haben wir Menschen auf Erden, jetzt aus der Sicht Gottes gesehen, wie sollen wir diesen Menschen beschreiben, wie wir existieren, wie wir miteinander umgehen, wie wir, wenn wir Menschen wären, miteinander umgehen? Irgendwie muss das, was vollkommen ist, nämlich Gottes Art des Existierens, in einer unvollkommenen Weise, oder vielleicht besser gesagt, unvollständigen Weise, ausgedrückt werden, damit wir Menschen Einblick haben in die Lebensweise Gottes. Denn Gott ist Liebe. Und nur seine Art des Existierens bringt Glück, Zufriedenheit, Wonne und all die Dinge, die wir uns als Menschen wünschen. Gottes Weg bringt dem Nächsten Gutes, fördert den Nächsten, lässt den Nächsten sein volles Potenzial erfüllen. Das ist eigentlich der geistliche Sinn, der hinter dem Gesetz Gottes steckt. Ich wurde vor einem Jahr gefragt, um das etwas weiter auszuführen, welches von den 10 Geboten wurde verletzt, als dem Mann nicht geholfen wurde von dem Leviten und dem Priester, der ausgeraubt worden war auf dem Weg nach Jericho. Es handelt von dem guten Samariter. Die Beschreibung bei Lukas sagt aus, sie ließen ihn halbtot da liegen. Er war schwer verletzt. In Lukas Kapitel 6 liest man, als Jesus am Sabbat eine Heilung vornehmen wollte, und Vers 9, Jesus fragte die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die ihn kritisieren wollten, ich frage euch, ist es recht, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Leben zu erhalten oder zu verderben? Leben zu verderben ist ein klarer Verstoß gegen den wortwörtlichen Sinn des 6. Gebots. Du sollst nicht töten. Der geistliche Sinn, der hinter diesem Gebot steckt, ist das Leben zu erhalten, zu fördern, es für den Nächsten erträglich zu machen, dazu beizutragen, dass es ihm gut geht. Also das 6. Gebot wurde verletzt. Und der Sinn dieses kurzen Abstechers ist zu erklären, dass die quasi Abwesenheit des Krieges nicht unbedingt gleichbedeutend mit Frieden ist. Ich bekriege mich mit niemandem, aber ich bin auch nicht dabei, zu dem Wohlergehen meines Nächsten beizutragen. Nur Gottes Art des Existierens, ausgedrückt durch sein Gesetz, bringt Glück und Zufriedenheit für alle Menschen. Dieses nennt die Bibel auch Liebe. Und wir sollen in dem heutigen Leben auf die Führungsrolle vorbereitet werden, die wir in der Welt von morgen haben werden. Wir sollen darauf vorbereitet werden, zu dem Wiederbringen aller Dinge beizutragen, mit Jesus Christus zu wirken, damit ein Zustand, wie es ihn einst gegeben hat, wiedergebracht wird. Und das lernen wir in unserer heutigen Gemeinschaft. Wir bereiten uns auf das Erledigen des Unerledigten in unserem Leben, in der Welt von morgen vor, beim Gericht, indem wir die Prinzipien, die dafür notwendig sind, heute anwenden. Und sie werden sehr einfach ausgedrückt. Wir sollen nicht nachtragend sein. Ich denke an den Spruch, den Jesus Christus am Pfahl gesprochen hat, nämlich vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott vergibt dann in formeller Weise, wenn jemand um die Sündenvergebung bittet. Mit anderen Worten, verstehe ich diese Aussage dahingehend, Vater, sei nicht nachtragend bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Menschen, die dieses tun, dich um Vergebung bitten werden. Wir sollen nicht nachtragend sein, wir sollen bereit sein zu vergeben, wenn Menschen gegen uns sündigen, und auch bereit sein, uns vergeben zu lassen. Unsere Gemeinschaft in der Kirche Gottes, dem Leib Christi, soll beispielhaft sein für das, was sein wird, wenn Jesus Christus auf Erden herrscht und wir mit ihm herrschen. Es soll beispielhaft sein für das, was wiedergebracht wird, wenn die Zeit des Gerichts kommt und wenn kaputte Beziehungen wiederhergestellt werden. Und Gott erwartet von uns, dass wir diese Dinge heute lernen und praktizieren. Dies ist für ihn so wichtig, dass er uns sagt in der Bergpredigt, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass unsere Beziehung zu einem Bruder betrübt ist und wir wollen ein Opfer darbringen auf dem Altar, dann sollen wir erst das getrübte Verhältnis in Ordnung bringen und dann Gott anbeten. Es geht nicht um unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Geschmäcke, die wird es immer geben. Gott hat nicht vor, aus uns allen Franzosen zu machen oder Deutsche oder Amerikaner. Gott ist ein Gott der Vielfalt und wir müssen viel besser lernen, diese menschlichen Unterschiede, wenn sie sich auf Gottes Lebensweise gründen, zu schätzen, zu respektieren und zu lieben. Und wir brauchen mehr Predigten in dieser Richtung. Darum geht es ja nicht, um den gegenseitigen Respekt oder dass wir einander höher achten. Das sind wichtige Dinge. Es geht darum, wie wir uns verhalten, wenn eine Beziehung unter uns durch die Sünde kaputt gemacht worden ist. In meiner ersten Predigt haben wir die Stelle bei 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 20 vorgelesen. Ich möchte diese Stelle ummünzen auf die heutige Predigt. Sie steht zwar mit folgendem Wortlaut nicht in der Bibel drin, aber ich glaube, dies ist zulässig, wenn wir die Prinzipien des Wortes Gottes verstehen. 1. Johannes 5, 20, dort heißt es bei Ihnen in der Bibel etwas anderes. Ich münze das jetzt ein wenig um. So jemand spricht, ich bin bereit, mich mit denen im Gericht vor dem großen weißen Thron zu versöhnen, die ich in diesem Leben verletzt habe, aber nicht bereit ist, in diesem Leben dasselbe zu tun mit seinen Geschwistern, der ist ein Lügner. Wissen Sie, Geschwister, die Menschen in dem Gericht vor dem großen weißen Thron sollen auch Teil der göttlichen Gemeinschaft sein, von der wir in der United Church in den letzten Wochen viel gesprochen haben. Wir sollen heute diese göttliche Gemeinschaft kennenlernen. Wir sollen, wenn die Welt von morgen anbricht, wenn Jesus Christus auf Erden erscheint, den Menschen, die der Hilfe Gottes bedürfen werden, diese Gemeinschaft vorleben können. Ihnen zeigen, wie man es macht. Wie man sich gegenseitig liebt. Wie man Gott in Frieden dient, nicht bloß die Abwesenheit des Krieges oder des Streites, sondern das einander helfen, fördern, damit es uns allen gut geht. Und wenn sie wieder leben, weil sie in dieser Zeit gelebt haben werden, wer wird sie besser verstehen können als wir? Wir haben diese Zeit erlebt. Auch einige von ihnen haben es womöglich nötig, einigen zu vergeben, die in diesem Gericht sein werden. Menschen, die uns misshandelt haben, nicht nachtragend zu sein, lernen wir durch unsere Gemeinschaft und das überträgt sich dann auf alle Beziehungen, die wir haben werden. Geschwister, durch seinen Plan ist Gott dabei, alle die Dinge wiederzubringen. In unserem Leben fängt das an, indem Gott uns die Augen öffnet, Reue schenkt, Jesus Sühneopfer zeigt und uns dieses Opfer in Anspruch nehmen lässt. der Anfang dieses Wiederbringens, der Wiederherstellung einer Beziehung zu unserem himmlischen Vater, fängt damit an. Und er setzt sich fort, bis schlussendlich alle Beziehungen unter allen Kindern Gottes wiedergebracht worden sind. Bis wir uns alle lieben und schätzen, uns gegenseitig fördern und zusammen mit unserem himmlischen Vater das tun, was er in der Zeit nach dem Ende der Bibel vorhat, was nicht offenbart worden ist. Der heutige Tag, der letzte große Tag, stellt den letzten Schritt in diesem großen Plan dar. Milliarden von Menschen werden wieder leben. Beziehungen, die durch asoziales Verhalten, durch die Sünde kaputt gemacht worden sind, werden wiedergebracht. Alles Leid, Elend und alle Not werden aus der Welt endgültig geschafft. Es gibt Unerledigtes. Joe wird wissen, wer seine Mutter ist. Seine Mutter wird wissen, was aus ihm geworden ist. Alle Dinge werden wiedergebracht. Fragen wir uns, wessen Tränen werden wir wegwischen helfen?